Wer? Sind schon ein paar, oder? Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Wir merken sofort, der Mensch ist von seiner Grundstruktur her konservativ. Er liebt das Vertraute, er liebt das Bewährte, er liebt das, was er ausprobiert hat und was sich als tragfähig erwiesen hat. Wir könnten das genauso jetzt fragen, wer von euch hat schon mehr als einmal am gleichen Ort Urlaub gemacht? Vermutlich auch ganz viele, die schon 2 oder 3 oder 5 Mal, manche vielleicht schon 25 Mal, am gleichen Ort Urlaub gemacht haben. Ja, wir fahren auch mal woanders hin, wir machen was anderes, aber dann gehen wir wieder hin, wo wir es auch kennen. Wir lieben das Vertraute. Auch wenn wir uns das nicht immer so eingestehen, lieben auch manche Routinen. Ja, auch einen gewissen Wechsel, ein bisschen Abwechslung ist okay, aber bitte nicht zu viel. Nicht zu viel Veränderung auf einmal. Meistens ist es so, das verschiebt sich auch noch im Laufe des Lebens. Also es hat natürlich was mit meinem Charakter zu tun, aber es hat auch was mit meinem Lebensalter zu tun. Je jünger, umso risikofreudiger und veränderungsbereiter ist man. Je älter man wird, umso strukturkonservativer wird man meistens auch. Jetzt stehen wir aber vor einem Aufbruch. Nächste Woche musst du dir gezwungenermaßen einen neuen Sitzplatz suchen. Denn wir sind in anderen Räumen. Du kannst natürlich heute ein Zettelchen auf deinen Stuhl kleben und sagen, damit ich den guten wiederfinde. Aber und oft ist es so, dass äußere Bewegungen auch innere Dinge noch einmal in Bewegung bringen. Einfach weil wir gezwungen sind, uns zu verändern, uns zu bewegen, uns auszurichten. Und bei manchen, das gilt jetzt nicht nur für unseren Umzug, das gilt ganz grundsätzlich, ist Veränderung aber immer auch mit Angst verknüpft. Mit Unsicherheit, mit Sorge, wie wird es werden? Werde ich meinen Platz wiederfinden? Werde ich wissen, was ich tun soll, wo ich hingehöre? Und das war auch schon immer so. Wir werden diese Woche und die nächsten kommenden 3 Wochen eine kleine Predigtreihe haben zu den ersten Kapiteln aus dem Buch Josua. Und da steht in Josua 1, Vers 9, spricht Gott in Josua an und sagt, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Dieser Vers in Liedform ist eine der ersten Erinnerungen, die ich habe, an meine geistlich aktive Zeit, das haben wir in meiner allerersten Jungscherstunde gesungen. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist, darum fürchte dich nicht, ich bin dein Gott. Das Lied ist viele Jahre mit mir gegangen und es ist ein wunderbares Versprechen Gottes und es ist immer gut, sich wieder daran zu erinnern, wenn ich Angst bin, wenn Veränderung ansteht, ich nicht weiß, wie wird es werden, sich zu erinnern, ist auch laut auszusprechen und sagen, siehe, ich habe dir geboten. Gott hat das Gesetz gesagt, du kannst fröhlich sein, du kannst getröstet sein, denn ich bin dein Gott und ich bin bei dir. Immer wenn ich etwas in Unruhe und Sorge versetzt, vergegenwärtig dir, Gott ist mit mir. Amen? Ihr wisst, wenn ihr was gut findet, dürft ihr laut Amen sagen. Amen. Gott ist mit dir. Aber das Problem ist, oft rutscht uns das weg. Das ist wie so ein schlüpfriges Stück Seife. Wir kommen in eine schwierige Situation, wollen zugreifen und zack ist es weg. Wir wissen es natürlich theoretisch in unserem Kopf. Das Problem ist aber, die Gefühle sitzen da unten im Bauch. Die Angst, die Unruhe, die Sorge. Und wir verhalten uns dann ganz leicht wie Menschen, die Gott nicht kennen. Genauso ängstlich und zittrig und unsicher und aufgescheucht wie die Hühner. Paralysiert von den Schwierigkeiten, von den Sorgen, von dem, was wir nicht kontrollieren können und nicht in der Hand haben. Lass Gott hinein. Nimm ihn hinein in deine Fragen und schwierigen Situationen. Josua bekommt diese Zusage, als er vor der größten Herausforderung seines Lebens steht. Denn bisher war er ein Mann der zweiten Reihe gewesen. Da lässt sich ja ganz gut leben. Da war... Ja, das ist ganz angenehm. Man ist nah dran, aber doch nicht ganz verantwortlich. So. Und da stand ja immer fett 40 Jahre lang vorne der Mose. Er hat die Speerspitze gebildet Und auf einmal liegt vor dem Josua ein krasser Rollenwechsel, denn die erste Reihe ist auf einmal weg. Mose ist gestorben und automatisch, ohne dass er es wollte, steht er in der ersten Reihe. Ja, und jetzt sagt Gott, du bist jetzt der Führer des Volkes. Der Mann Mose, der alles bisher getan hat, der mit Gott geredet hat, der sie herausgeführt hat aus der Sklaverei, der sie 40 Jahre in der Wüste geleistet hat, all das ist weg und der hinterlässt natürlich jetzt riesige Schuhe. Und jetzt sagt Gott zu dem Josua, zieh diese Schuhe an. Du bist jetzt der Führer, der Anführer. Habt ihr schon jemals solche Clownschuhe getragen? So Riesendinger, es läuft sich sehr lustig damit, aber man kommt nicht so richtig gut voran. Vers 2 heißt hier, mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und das ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geben werde. Und dann brauchen wir es, dass Gott noch einmal bestätigt und hineinspricht. Gerade wenn wir merken, Mensch, die Schuhe, die fühlen sich jetzt doch ziemlich groß und üppig an. Jahwe, der Ewige, spricht Josua an, überträgt ihm die Verantwortung und Leitung für den Einzug ins verheißene Land. Er soll das zu Ende bringen, was vor 40 Jahren mit dem Durchzug durchs Rote Meer begonnen hat. Einmal durchs Meer durch, einmal durch den Fluss wieder rein. Wie so die große Klammer um diese 40 Jahre. Wir waren jetzt auf unserer Israel-Reise 42 Leute. Und wir hatten einen Bus. Aber es war immer eine Aufgabe, die Herde zusammenzuhalten. Zu gucken, dass nicht überraschend einer aufs Klo verschwunden war. Und keiner es gemerkt hat. Und jetzt stell dir vor, nicht 40 Leute zusammenzuhalten, sondern Hunderttausende. Wahnsinn. Kann man sich denken, dass man vielleicht etwas Respekt davor hat. Vers 3, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose zugesagt habe. Gott ist so gut, er weiß genau, der Josua, der braucht jetzt eine Bestätigung. Und er sagt es ihm nochmal ganz fest zu. Er schickt den Josua nicht mit leeren Händen los und sagt, jetzt mach einfach mal, weißt ja schon, was Sache ist. Sondern er erneuert das Versprechen, das er schon dem Abraham gegeben hatte, dieses Land werde ich euch geben, das er dem Mose gegeben hatte, ich werde euch ins Land führen. Und jetzt sagt er, und jetzt ist es dran, ihr bekommt das Land. Und das ist so ein schönes Bild, dass er sagt, überall da, wo eure Fußsohlen drauftreten werden, das will ich euch geben. Das Land wird eingenommen, indem es betreten wird. Die Fußsohlen draufgestellt werden und Gott bereitet alles vor, dass sie das Land einnehmen können. Da wohnen ja andere Völker. Es ist ja nicht ein Leerraum. Aber Gottes Verheißung steht. Er sagt, geht, setzt eure Füße drauf, es wird euch gehören. Auch wir können im Glauben mutig vorwärts gehen. Denn, Amen. Im Epheserbrief heißt es, wir werden wandeln in vorbereiteten Werken. Gott hat das schon vorbereitet und dann setzen wir nur noch unsere Fußsohlen hinein in das, was uns schon gehört. Das gilt für dich privat und das gilt für uns miteinander als Gemeinde. Und so können wir voller Zuversicht unsere Fußsohlen nächste Woche in die neuen Räume setzen. Vom Herrn vorbereitet. Da werde ich gleich noch zu was sagen. Und dann sagt er ihnen jetzt zu, Vers 4 und Vers 5, was die Grenzen sein werden. Von der Wüste bis zum Libanon, vom großen Strauf Euphrat bis ans große Meer. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sag doch mal das zu deinem Nachbarn. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Ihr Lieben, wie oft sind wir auf Äußerlichkeiten fokussiert? Reicht unser Geld? Reichen unsere Ressourcen? Reicht mein Einfluss? Und das Eigentliche steht hier. Ich will nicht von dir weichen, und dich nicht verlassen. Gottes Zusage mit dem Josua steht und er steht auch zu uns. Er steht zu dir. Und das ist die beste Grundlage für unser Leben. Alles andere kann dir morgen genommen werden. Wir beten und hoffen, dass es nicht so ist. Aber das, was keiner wegnehmen kann, was nicht Motten und Rost fressen können, keine Inflation, keine Wirtschaftskrise, keine Ehescheidung, keine Krankheit, kein Tod, dass der Herr sagt, du und ich, wir gehören zusammen. Ich bin mit dir. Der Herr geht mit und voran und er geht mit uns voran in die Räume in der Wangeruchstraße. Vers 6, seid getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihm zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Es ist jetzt schade, dass heute Morgen die Partnerin nicht da ist. Als die noch relativ frisch in Deutschland war, ist eine unserer iranischen Schwestern, hatte sie ein inneres Bild. Sie konnte damals noch ganz schlecht Deutsch. Deswegen hat es die Nages übersetzt und aufgeschrieben mir gegeben. Ich habe den Zettel zu Hause noch. Sie hat gesagt, ich habe ein inneres Bild gehabt vom Herrn, ein Wort, dass diese Gemeinde ein großes Gebäude bekommen wird. Im gleichen Stadtteil, aus Backstein gebaut. Habe ich drüber nachgedacht. Ich dachte, ja, das hört sich gut an. Ja, aber was soll denn das sein, bitteschön? Da bin ich mal so einen Stadtteil durch. Da gibt es diese katholische Kirche, die ist aus Backstein gebaut. Aber wie sollen wir zu der katholischen Kirche kommen? Seltsam. Ich habe dann, naja, prüft alles, das Gute behaltet. Ich habe den Zettel auf meinem Schreibtisch in meiner Ablage gelegt und gedacht, warten wir mal ab, was kommen wird. Ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen, aber die Wege des Herrn sind wunderbar. Ich habe überhaupt nicht an die Lutherkirche gedacht, denn außen ist die verkleidet mit solchem Naturstein. Innen ist die wunderbar weiß getüncht. Aber wisst ihr, aus was die Kirche gebaut ist? Aus Backstein. Die sind nur weiß angestrichen und das andere ist nur so ein Vorsatz, den man davor gemacht hat, damit es schön aussieht. Das war bestimmt vor 4 Jahren. Der Herr wusste schon ganz genau. Keiner wusste das. Es war gar nicht im Himmel, dass die fusionieren würden, dass das Gebäude frei werden würde, dass wir das bekommen könnten. Aber der Herr wusste. Und hat vorbereitet und hat schon gesprochen und klar gemacht. Und so konnten wir auch mit großer Gelassenheit in den Prozess reingehen. Vor 3 Jahren hatten wir Visitationen. Und eins unserer Ziele, die wir mit den Leuten aus dem Kirchenbezirk geklärt haben, war zu sagen, wo wollt ihr in 7 Jahren sein? Und eins der Ziele war, nee, oder in 8 Jahren, eins der Ziele war zu sagen, wir wollen an einem Ort Gottesdienst feiern, wo mindestens 500 Leute reingehen. Es war nicht klar, wo würde das sein. Wir werden einen Ort ziehen, wenn es eng bestuhlt ist, passen 500 Leute rein. Amen. Amen. Gott fügt die Dinge zusammen. Auch da war es noch überhaupt gar nicht absehbar. Als es dann dazu kam, dass klar werden würde, die fusionieren, waren wir alles als Hosanna-Gemeinde alles andere als die Ersten auf der Liste für dieses Haus. Da hat es ganz andere Ideen gegeben. Zieht da das Dekanat ein und kommt da lauter Büros rein oder kommt da was vom diakonischen Werk rein oder wird noch was ganz anderes mit dem Haus gemacht. Ja. Und das Einzige, was wir gesagt haben, war zu sagen, also wenn es dazu kommt, dieses Haus könnten wir uns auch vorstellen. Wir haben es ganz locker hingehalten, auch zu sagen, wir wollen das nicht festhalten, wir wollen nicht kämpfen und streiten darum. Das heißt doch in der Schrift, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Wenn wir es haben sollen, dann wird es uns zufallen. Und dann wollen wir niemanden vor den Kopf stoßen, dann wollen wir nicht die sagen, die sagen, raffen und reißen, das muss ich unbedingt haben. Gottes Wege setzen sich durch. Und da kann man voll Vertrauen gehen und vorangehen. Vers 7, so seid nun getrost und ganz unverzagt. Und du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Ihr Lieben, das ist unsere Berufung, gerade auf dem Weg des Herrn zu gehen. Und ja, damit sind wir vermutlich nicht auf der Seite der Mehrheit. Weil alle anderen leben anders. Ganz viele leben anders, zumindest im Moment in unserem Land. Aber Es kommt nicht darauf an, auf die anderen zu schauen. Es kommt nicht darauf an, sich anzupassen an das, was uns drumherum ist. Wir sind immer in der Gefahr, das zu tun. Und das einzige Gegenmittel ist zu sagen, ich passe mich an Gott. Ich will in seiner Spur laufen und dann gehe ich fröhlich meinen Weg. Und wenn die anderen anders gehen, dann ist das ihre Sache. Lasst uns aufhören, uns zu messen an dem, wie die Leute leben und was die Leute sagen, die Jesus gar nicht kennen. Es ist der falsche Maßstab. Bei anderen Sachen kämst du auch nicht auf die Idee, dich mit Leuten zu messen, die ganz anderes nur können. Wenn du gesunde Beine hast, kannst du dich nicht vergleichen mit jemandem, der im Rollstuhl sitzt. Also, du kannst da nicht sagen, hey, ich bin viel schneller als der, was bin ich ein toller Hecht? Falscher Maßstab. Es geht immer darum, zu gucken, wie du mit Jesus gehst. Es hat auch keinen Zweck, sich mit jemandem zu messen, der 100 Millionen auf seinem Konto hat. Sondern es kommt auf dich an und dass du mit Jesus gehst. Und diese Linie klar durchziehst. So wie Josua und das Volk getrost aufgebrochen sind ins verheißene Land, können auch wir mutig und getrost dem Herrn hinterher ziehen und gespannt erwarten, was er machen wird. Jetzt sind wir bei Vers 9 angekommen. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das ist ja ein ganz bewährtes Mittel des Feindes, ist ja, wenn er dich nicht hindern kann, voranzugehen, dann versucht er, dich auszubremsen durch Angst und Sorge, durch, dass es unwohl ist, dass alles so pessimistisch und dunkel scheint. Ein ganz bewährtes Mittel. Und das wird uns auch ständig eingeträufelt. Das Grundmuster all unserer Medien ist Pessimismus. Die gute Nachricht, die schlechte Nachricht ist die gute Nachricht, weil die wollen die Leute hören, die verkauft sich gut. Aber Gottes Gebot an seine Leute ist ja anders. Sagt, seid getrost und unverzagt. Geht voran. Schaut auf mich. Ich werde es gut machen. Schreitet mutig aus. Lasst euch nicht das Negative und die Schwierigkeiten einflüstern und euch darauf fokussieren. Was passiert nämlich, wenn ich die Schwierigkeiten, das Negative fokussiere? Es zieht mich runter. Es lähmt mich und blockiert mich. Das heißt nicht, dass wir naiv sind und denken, sagen, es gibt keine Schwierigkeiten. Es hat etwas mit der Gewichtung zu tun, sagen, das sind Schwierigkeiten, die werden wir bearbeiten, die werden wir lösen. Aber unser Ziel ist ein anderes. Unsere Linie ist eine andere. Und wir wissen, wir wandeln in vorbereiteten Werken. Also man könnte auch sagen, hab stur deinen Blick auf Jesus. All ihr Autofahrer, ihr kennt das gut. Egal, was links und rechts passiert, schau nicht zu viel hin, sondern schau auf die Straße. Wenn da drüben der Unfall ist und du guckst hin und guckst hin und guckst hin, dann ist relativ wahrscheinlich, dass auf dieser Straßenseite auch gleich ein Unfall ist. Fahr deinen Weg, folg deiner Spur. Lass dich nicht aus dem Konzept bringen. Da gebot Josua den Amtsleuten des Volkes und sprach, geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht, schafft euch Vorrat, denn nach 3 Tagen werdet ihr über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Liebe Geschwister, natürlich ist es so, jede geistliche Entscheidung zieht dann auch praktische Handlungen nach sich. Geistliches, was bebetet ist, was erkannt ist, hat eine praktische Auswirkungen in der sichtbaren Welt. Vorbereitungen, Planungen, Anschaffung, Genehmigung, Finanzierung, Expertise einholen, packen, aufräumen, putzen, all das gehört dazu bei einem Umzug. Aber erst muss ich herausgefunden haben, wo gehe ich hin? Was ist der Weg? Und solch ein Prozess, solch ein praktischer Prozess, und manchmal nehmen wir das so auseinander, solch ein praktischer Prozess braucht eine geistliche Abdeckung. ich und auch der Ältestenkreis, wir haben gerade die Woche darüber gesprochen, wir freuen uns riesig, dass so viele Leute sich bereit sind zu engagieren beim Umzug. Dass in so vielen Arbeitsgruppen parallel gearbeitet wird, dass so viele Leute dabei sind, an den Umzugstagen mitzuhelfen, hier und drüben. Das ist ganz wunderbar. Ein herzliches Dank an jeden, der mitmacht. Aber wir können uns keine geistlich offenen Flanken erlauben. Und jetzt so ganz praktisch, ich will da so ganz praktisch runterbrechen. Beim Gebet am Mittwoch waren wir zu viert. Die Woche davor waren es 3 und die Woche davor waren es 4. Ich weiß, es sind Ferien, es ist heiß, ihr seid alle beschäftigt, ihr arbeitet jetzt alle in diesen Arbeitsgruppen für unseren Umzug. Trotzdem können wir uns das einfach miteinander nicht erlauben. Das ist einfach nicht gut. Wenn wir in Bewegung kommen, wenn wir aufbrechen, wenn wir ein neues Land einnehmen wollen, brauchen wir das Praktische und die geistliche Abdeckung. Und ja, es ist gut, wenn ihr zu Hause dafür betet und das alles tut, aber wir brauchen auch diese Verdichtung, zusammen zu beten. Und das muss nicht die ganze Gemeinde machen, aber es muss eine relevante Gruppe machen, die vom Herrn einsteht, um zu sagen, ja, so wie der Mose auf dem Berg, das mussten nicht alle auf dem Berg sein, aber ein paar müssen die Hände hochhalten und beten. Es geht nicht anders. Und was auch ganz wichtig ist, wenn wir jetzt umziehen, etwas Größeres kommen und da uns das vom Herrn zufällt, ist immer die Gefahr so groß, man könnte sich was drauf einbilden. Das haben wir bekommen, weil wir so gut sind, weil wir es richtig gemacht haben, weil wir auf der geraden Weg gelaufen sind. Nein, liebe Geschwister, es ist umgekehrt, obwohl wir immer noch jede Menge Fehler machen. Hat der Herr Gnade gehabt mit uns. Und es ist immer gut, wenn uns mehr anvertraut wird, nicht den Kopf hochzurecken und zu sagen, ich und wir sind toll, sondern sich in Demut zu beugen und zu sagen, Herr, hilf uns, das zu tragen, was du uns anvertraust und damit in guter Weise umzugehen. Und es ist so wichtig, sensibel zu sein mit den Leuten, die jetzt ausziehen müssen. Wenn wir ihnen begegnen, auch gerade in der Umzugszeit, wir sind schon da, sie sind noch da zum Teil, freundlich und liebevoll, sich nicht zu überheben, sondern wirklich demütig und sanft mit ihnen umzugehen. Ich appelliere wirklich an eure Herzen, es fällt ihnen auch nicht leicht, das loszulassen. Lasst ihnen doch einfach leichter machen, indem wir in ganz guter Weise mit ihnen umgehen. Josua aber, der Sohn Nun, sandte von Schittim 2 Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hinüber, seht euch das Land an, auch Jericho. Sie gingen hin, kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Erstens sehr praktisch, der Josua weiß von Gott, was kommen soll, trotzdem gebraucht er auch seinen gesunden Menschenverstand und schickt Kundschafter los, die mal auskundschaften, wie ist es. Bei uns war es genauso. Ich habe die Gespräche geführt, der Ältestenkreis war zuerst dort, die kleinen Teams, die was machen, waren dort und jetzt folgen alle. Ihr kennt vermutlich die Geschichte. Der besondere Humor hier wird uns vielleicht gar nicht immer so deutlich. Die Kundschafter brechen auf und dann heißt es hier so lapidar, sie kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Wo steigen die 2 Männer ab? Im Bordell. Jetzt nicht das, was man normal denkt, was geistliche Menschen so tun und als Ort wählen, um zu übernachten. Ich würde denken, wenn wir 2 von der Gemeinde ausschicken würden, besucht mal die und die Konferenz für uns und findet mal raus, ob das was für die ganze Gemeinde wäre, um hinzufahren. Und hinterher würde in der Gemeinde darüber geredet werden, ach, wo wartet ihr denn? Na, wir haben da im Bordell übernachtet. Ich vermute, ihr würdet nicht nur Gutes denken. Aber irgendwie ist es der richtige Ort. Ich vermute, die beiden Männer haben sich vom Herrn führen lassen und manchmal sind die Wege des Herrn wirklich wunderbar und unerforschlich. Denn diese Frau hat geistlich etwas verstanden, was die anderen irgendwie alle nicht verstanden haben. Der König, wie auch immer, bekommt Nachricht, da sind 2 Leute aus Israel gekommen, 2 Kundschafter, und er will die natürlich verhaften. Die sollen nicht zurückmelden, wie es jetzt im Land aussieht. Und diese Frau versteckt die 2. Als die Soldaten kommen, das zu durchsuchen, scheucht sie hoch aufs Dach, Flachdach. Da liegen Flachsstängel zum Trocknen. Sie versteckt die unten drunter und lügt wie gedruckt und sagt, ja, ja, die waren hier, aber die sind schon weitergezogen, in die und die Richtung, da müsst ihr suchen. Dann rät sie ihnen, wie sie sich verstecken sollen, wartet 3 Tage ab auf dem Gebirge, geht erst dann zurück, damit ihr nicht geschnappt werdet. Aber vorher sagt sie noch, hört mal zu, ich habe euch versteckt, weil ich weiß, euer Gott ist mächtiger. Wir haben gehört, was passiert ist mit den anderen Königen und Völkern, die sich gegen euch gestellt haben im Ostjordanland. Hier zittern allen die Knie, seitdem wir das gehört haben. Wir wissen, ihr werdet kommen. Und wenn ihr kommt, dann verschont mich, wie ich euch verschont habe. Und die beiden Kundschafter versprechen und sagen, ja, du und dein Haus, ihr sollt verschont werden. Sie machen so ein Zeichen aus, ein rotes Seil, das soll sie ins Fenster knüpfen, wo dieses rote Seil hängt. Dort werden alle verschont werden. Und dann lässt sie die beiden in der Nacht über die Mauer darunter. Gott hat nicht nur das Volk Israel vorbereitet, sondern er hat auch im Land bereits alles vorbereitet. Die Einwohner sind verzagt und ängstlich und wer Angst hat, der hat einen geschwächten Kampfgeist. Sie wissen schon, was kommen wird. Der König ist blind, der will das nicht hören. Er hat die gleichen Fakten wie die Rahab. Sie stellt sich auf die Seite Israels, der König stellt sich dagegen. Die Kundschafter werden beschützt und das beschützt diese Frau trotz ihres Berufs. Die moralischen Implikationen sind nicht so wichtig wie ihr Verhalten zu den beiden Kundschaftern. Sie stellt sich auf die Seite Israels und sagt, euer Gott ist mit euch. Und ihr wisst, dass sie hinterher in den Stammbaum unseres Messias mit hineinkommt, von Jesus. Er ist sich nicht zu fein dafür, diese Frau aufzunehmen und zu gebrauchen. Und Gott beschützt sie. Wir werden die Geschichte dann hören. Diese Frau überlebt die Katastrophe über Jericho und ihr Haus. Wer sich treu zu Gottes Volk stellt, zu dem ist Gott treu. Wie er es dem Abraham gesagt hat, wer dich segnet, der soll gesegnet sein. Und wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Den will ich auch segnen, spricht der Herr. Für uns, die wir in Israel waren, hat sich das ganz neu noch einmal entfaltet und eingebrannt. Wir haben das gemacht, wir haben an verschiedenen Stellen das Volk und das Land gesegnet, Gutes über ihn ausgesprochen. Ja, und wie Renate das gesagt hat, wenn man dort ist und an den Plätzen ist und die Orte sieht und merkt, da war Jesus und da war an der Synagoge und dann ist er rausgegangen und hat dieses gesagt, es ist völlig verwoben und durchmischt. Es ist in keinster Weise auflösbar und trennbar. Wir haben einen jüdischen Messias. Und wenn man das religionssoziologisch betrachtet, wir sind eine jüdische Sekte. Ja, nämlich wir sind eigentlich Juden, die nur schon glauben, dass der Messias schon da war. Das gab es im Judentum auch immer wieder, solche Art von Sekten, die genau das geglaubt haben. Gibt es auch heute in Israel. Nur haben wir irgendwie vergessen, wie jüdisch wir sind und wie stark das unsere DNA ist. Und ihr wisst, was passiert, wenn ihr wesentliche Teile eurer DNA entfernen lasst. Es geht nicht so gut weiter. Vieles funktioniert dann eben nicht mehr. Die Hure rettet die Kundschafter und voll Vertrauen knüpft sie dieses rote Seil in ihr Fenster. Sie vertraut, dass die kommen werden, sie vertraut, dass die siegen werden und sie vertraut, dass sie verschont werden wird. Das ist Glaube. Nichts davon ist zu sehen in der sichtbaren Welt, aber sie hat einen großen Glauben. Wir kommen zum Schluss, Vers 24. Die Kundschafter sind zurück, haben Josua erzählt und sagen, Josua sprach, der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hand gegeben und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Die Kundschafter bringen frohe Nachricht, Euangelion, gute Botschaft, dass Gott das ganze Land in ihre Hände gegeben hat. Und die Bewohner schon zittern. Durch diese Äußerlichkeiten bestätigt Gott das, was er vorher schon als prophetisches Wort gegeben hatte. Und so funktioniert es oft im Reich Gottes. Es gibt ein prophetisches Wort, es gibt Zeichen, die das bestätigen. Dann muss man losgehen, dann ist das Land immer noch nicht frei. Die werden kämpfen müssen, sie werden hineinziehen müssen, sie müssen durchs Jordanwasser, sie müssen vor die Stadtmauern. Es ist nicht so, indem es der Herr ihn gibt, dass sie nicht mehr beteiligt werden. Sondern sie sind mitten in dem Prozess drin, aber ihr Glaube hat schon die Grundlage, um zu wissen, was wird kommen, wenn wir mit Gott weitergehen. So ist es genau bei uns. wenn wir im Vertrauen weitergehen, all die Dinge, die wir noch nicht wissen. Das war sehr schön gewesen, unsere jüdische Führerin, die dann uns da gesagt hat, ach, so viele Prophetien haben sich schon erfüllt. Kann man hier sehen in Israel, was alles schon geworden ist, da wird der Rest wohl auch noch eintreten. Gegen alle Wahrscheinlichkeit, gegen alle äußeren Dinge auf dem Weg, ist uns dieses Haus in der Wangerowstraße zugefallen. Übrigens, wir werden es Hosanna-Gemeinde nennen. Die Kirche bleibt Lutherkirche, aber wir werden Hosanna-Gemeinde sagen. Was sonst? Weil wir sind die Hosanna-Gemeinde. Wir haben es eben noch mal gesungen. Ich weiß nicht, ob euch noch klar ist, dass ja dieses Doppelruf ist. Hosanna heißt ja Herr, hilf. Und im Hebräischen ist das nicht so einfach mit den Zeitstufen wie im Deutschen. Das kann immer auch heißen, der Herr hat geholfen. Und so ist es dieses Doppelte. Wir rufen Herr, hilf und wir preisen ihn und sagen, Herr, du hast schon geholfen. Du bist gut. Gottes Treue und Versorgung steht. Und ich lade euch ein, wenn bei dir selbst auch solche Prozesse anstehen, der Veränderung, der offenen Fragen, ist es immer gut, Dinge locker in der Hand zu halten. Ich hatte das in einem Buch gelesen von einem Pastor, der auch in ein Bauprojekt da hineinging für große neue Räume. Und er sagte, als das sich eröffnete, haben wir uns als Leitungsteam darum bemüht, das Haus, bevor wir es hatten, nicht schon festzuhalten, sondern es locker in der Hand zu lassen, damit der Herr, wenn er es sich anders vorstellt, es jederzeit einfach rausnehmen kann, was anderes hineinlegen kann. Und es ist oft gut, wenn wir vor Entscheidungen stehen, sie locker in der Hand zu halten und sie dem Herrn immer noch mal hinzuhalten. Und wenn es gut ist, dann kann er das einfach leicht bestätigen und weitergehen. Und wenn nicht, ist es auch einfach, ohne dass wir eine harte Lektion lernen müssen, dass das eben verändert. Wir werden hier unsere Zelte abbrechen, in dieser Woche ganz konkret, und über unseren Jordan ziehen. Er besteht aus Mittermeierstraße und Bergheimerstraße. Gar nicht so weit, aber der Jordan ist auch gar nicht so breit. Und ich weiß nicht, ob euch das klar ist, neben der Volkshochschule, da ist so eine Tafel angebracht und da steht, hier stand die allererste Kirche von Heidelberg. Vor über 1000 Jahren stand dort die erste, weil die erste Besiedlung war hier in Bergheim und später hat man das aufgegeben, als man dann weiter in die Altstadt gezogen ist und dort die Stadt mehr hin verlagert hat. Aber die erste Kirche, christliche Kirche, stand dort und wir werden ganz nah an diese geistliche Quelle der Väter heranziehen, wo vor 1000 Jahren die Leute angefangen haben, den Namen des Herrn anzurufen, zu beten, zu loben, zu preisen. Und genau in diese Kette der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte eines Jahrtausends werden wir uns einklinken und sagen, und auch heute, in ganz anderen Formen als damals, aber mit der gleichen Herzenshaltung, werden wir den Herrn suchen und preisen und seinen Namen groß machen in der Mitte der Stadt. Amen. Amen.